Oma, ich habe den Namen gefunden von deiner Mutter. Plötzlich, unbewusst, das glaube ich nicht. Das war meine Antwort erstmal, weil ich wollte es nicht wissen. Ich wollte es nicht glauben.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von In extremen Köpfen. Ich bin Dr. Leon Winscheid, Psychologe und Autor und treffe in diesem Podcast Menschen, die im Extrembereich der Psyche leben. Mir geht es darum, meine Gäste zu verstehen und vor allem möchte ich von ihnen und ihren Geschichten lernen. Jenseits der Norm sind die Kontraste schärfer und man erkennt plötzlich Muster, die vorher verschwommen waren. So bekommt man Antworten auf die Fragen, die man sich schon lange stellt und vor allem Impulse für die eigene Psyche. Heute treffe ich die Jüdin Eva Sepesci. Sie wurde 1932 in Ungarn geboren und ist entsprechend noch ein Kind, als sie in Auschwitz ankommt. Kinder werden in Auschwitz von der Rampe aus normalerweise direkt ins Gas geschickt. Doch Eva überlebt diese Lektion mit einem Trick. Wie überlebt man das KZ als Kind? Wie hält man durch? Eva weiß das und sie weiß noch mehr. Als ich die 87-Jährige in Frankfurt in ihrer Wohnung treffe, erlebe ich eine Frau, die eine Fähigkeit beherrscht, die uns, glaube ich, alle weiterbringen würde. Eva ist Meisterin des Vergebens. Wie viel Kraft unsere Psyche daraus ziehen kann, davon handelt ihre Geschichte. In dem Moment, als Sie in Auschwitz ankommen, als 12-jähriges Mädchen, was hören Sie, was sehen Sie, was riechen Sie?
Ich höre die laute Schreierei. Ich verstehe nicht, warum schreien sie alle. Und es ist kalt, ich friere. Viel Schnee. Ich zittere. Und die Befehle, alles dort lassen, runter, schnell, schnell, schnell. Und ich verstehe eigentlich die Welt überhaupt nicht in diesem Moment. Ich sehe ja viele Menschen, Soldaten, Peitschen in der Hand, große Hunde und alles ist unheimlich. Dann schreien die los und trieben die uns rein in die Baracken. Und ich bin allein, ohne Familie, ohne Mutter, ohne Vater, ohne Bruder, mit fremden Menschen zusammen.
Welches Gefühl überwiegt in dem Moment? Ist das blanke Angst oder ist das...
Angst.
Nur Angst?
Angst.
Ja. Ich meine, wir wissen heute ganz genau, was dann dort in Auschwitz-Birkenau passiert. Aber Sie haben damals überhaupt keine Vorstellung oder hat man schon gerüchteweise was gehört, was dort vor sich geht?
Also ich habe noch nichts gehört. Im Viehwaggon habe ich gesehen, die anderen, die auch Angst haben. Und dadurch kommt die Angst zu mir auch schon.
Sie sind jetzt als Mädchen dort, als 12-jähriges Kind, niemand bei Ihnen. Sie wissen nicht, was geschieht, was mit Ihnen passieren wird. Sie haben eine Reise hinter sich aus einem Viehwaggon. Reise kann man fast nicht sagen. Eine Deportation in einem Viehwaggon. Wie war das dort drin, in diesem Zugwaggon?
Überhaupt erst vor wir einsteigen müssen und ich diese Viehwaggon gesehen habe, ich habe gedacht und gesagt, das kann doch nicht sein. Es muss ein anderer Zug kommen, weil das ist für Tiere, nicht für uns. Bestimmt müssen wir noch warten, dass ein anderer kommt. Und dann höre ich die Stimmen und die, nicht Stimmen, die Schreierei, rein, rein, schnell, schnell, einer nach dem anderen. Und ich sehe, dass alle auch gehen in diesen Viehwaggon. Und ich denke, ja, wenn alle gehen, wahrscheinlich muss ich auch reingehen.
Wie sieht so ein Waggon aus? So ein Holzverschlag, ganz leer, da ist nichts drin?
Es ist ganz leer. Nur ein Eimer ist da für Notdurf und kein Fenster, nur so Ritzen.
Und wie viele Leute gehen in so einen Waggon rein?
Also waren bestimmt 70 bis 100.
70 bis 100 Leute, alle stehen eng gefercht.
Ja, ja.
Ein Eimer für die Notdurft. Wie viele Stunden sind Sie dann in diesem Zug?
Genau weiß ich nicht, wie viel, aber es war dunkel und hell, das weiß ich. Also viele Stunden, weil es auch lange gestanden hat. Und ja, viele Leute und haben sich gedrängt und es hat sehr gestunken.
Wonach stinkt es dann da?
Einer hat gebrochen. Und auch Pipi und alles. Also es hat einfach gestunken mit der Zeit. Und erst mache ich die Nase zu, denke ich mir, damit geht. Das geht aber nicht. Oder der Mund. Und mittlerweile fange ich an zu denken, zurückdenken. Ach Mama, bin ich alleine jetzt hier? Und dann fällt mir ein Parfüm von meiner Mama. was ich wollte immer mich auch, damit ich genauso dufte wie meine Mutti. Es fällt mir ein und ich versuche, daran zu denken und nicht wahrzunehmen, was um mich herum passiert. Und da bin ich in einer ganz anderen Welt. Ich sehe die anderen nicht mehr und ich rieche nicht mehr das Stinkige, sondern dieser Parfüm ist irgendwie bei mir.
Wonach riecht das?
Ach, das wunderbare Lavendel und Rosen.
Hatten Sie eine schöne Kindheit?
Ach, eine wunderschöne Kindheit hatte ich. Aber das war kurz. Eine glückliche Kindheit bestimmte mein Leben bis mein 6. Lebensjahr, eventuell bis 7. Und nachher sind die Rassengesetze und verschiedene Ausgrenzungen von meinen Freunden, von anderen Kindern, auch in der Schule, auch in der Nachbarschaft. Meine besten Freunde haben die mich beleidigt und ausgegrenzt. Wir hatten vor unserem Haus eine Pumpe, wo wir Kinder da immer gespielt haben, haben wir Wasser gepumpt. Und ich gehe raus, das war dann die 40er Jahre, und meine Freunde sehe ich da spielen und die ein Stück Fleisch waschen ab. Also das Wasser läuft.
An der Pumpe.
An der Pumpe.
Ja.
Und lachen. Und eine entdeckt mich, sieht und sagt, na, aber wir haben gespielt, vielleicht einen Tag vorher oder zwei Tage. Na, du stinkiges jüdisches Mädchen, komm rüber, wir bespritzen dich ein bisschen mit dem Blut. Ich habe gedacht, ich höre nicht richtig. Und der andere sagt, na ja, bald wird auch von deinem Vater das Blut genauso fließen wie von diesem Stück Fleisch. Ich bin gerannt und ich war ganz fertig. Schnell bin ich gelaufen nach Hause und habe ich die Tür zugemacht, richtig, was ich nie gemacht habe. Und mein Vater kam mir entgegen und hat gesehen, dass ich weine. Hat mich im Arm genommen und ich habe ihm erzählt, was die Jungs gesagt haben. Und er hat versucht, mich zu trösten und hat gesagt, ich weiß, mein Kind, das tut weh, das sind deine besten Freunde. Aber die wissen nicht, was sie reden. Jemand hat sie aufgehetzt gegen uns. Die haben keine Schuld. Und ich erinnere mich sehr gut daran, dass er das gesagt hat.
Diese Jungen, die da gespielt haben und die ihnen gesagt haben, das Blut ihres Vaters wird hier auch bald spritzen und komm her, wir bespritzen dich mit Blut. Das ist ja eine Grausamkeit, die man sich schon kaum vorstellen kann, wie die überhaupt in Kinderköpfen so eingepflanzt werden kann. Wie geht das? Wie schafft man das, Kinder in so kurzer Zeit in so eine Richtung zu bringen?
Ja, irgendwie haben die zu viel gehört und haben die nachgeredet und so. Also das war die Zeit, die schlimme Zeit. Da dürfen wir nicht in den Kino, dürfen wir nicht im Park, in Bänke sitzen, müssen wir abgeben die Radios, dürfen wir nicht Tiere halten.
Man wird an jeder Ecke und Stelle diskriminiert, ausgegrenzt.
Ausgegrenzt und diskriminiert.
Als Mensch herabgewertet.
Ja, sehr, ja. 1944, 19. März, sind die Deutschen einmarschiert nach Ungarn. Und dann kam dann schon Anfang April die Stern, müssten wir tragen.
Den Judenstern.
Ja, Judenstern. Und meine Mutter musste etwas wissen, weil ihre Eltern und Onkel und so in Slowakei gelebt haben, wo wir jedes Jahr Urlaub gemacht haben. Und das war eine wunderbare Zeit für mich, eine schöne, gute Gedanke. Weil ich
Sie hatten Familie in der Slowakei. Die Familie Ihrer Mutter wohnte in der Slowakei, ne?
Ja, in der Slowakei. Aber in der Slowakei 1939 waren schon Pogrome. Und was ich damals nicht wusste, Eltern und Onkel sind schon deportiert worden 1942 nach Auschwitz und ermordet worden. Und vorher, wer konnte, ist geflohen von Slowakei nach Ungarn, weil in Ungarn könnte man noch einigermaßen leben. Also es ging, es waren Rassengesetze, aber es war dann noch keine Deportation.
Wenn Sie als Kind sowas erlebt haben, Kinder haben ja oft ein ganz feines, ein seismografisches Gespür dafür, was in einer Gesellschaft passiert, was die Erwachsenen etwas machen.
Ja.
Wenn Sie jetzt auf heute gucken und sich anschauen, dass es wieder in den USA Verhalten gegenüber Menschen mit schwarzer Hautfarbe gibt, wenn Sie hier in Deutschland erleben, dass Leute vor Flüchtlingsunterkünfte ziehen und die anzünden wollen oder diese Leute anbrüllen, ihr dürft hier nicht im Bus mitfahren. Sind das die gleichen Muster?
Ja, das ist wieder die Minderheit. Und deswegen, wenn ich in die Schule gehe, versuche ich vermitteln für die Jugendlichen, dass sie nicht wegschauen sollen, dass die nicht mobben für die anderen Kameraden, dass die, wenn etwas Ungerechtigkeit geschieht, das sollen die entgegentreten und sollen nicht wegschauen. Die haben keine Schuld, was damals passiert war. Aber wenn die nicht aufpassen und wenn die keinen Mund aufmachen und so, da kann alles wieder passieren.
Diese kleinen Jungen, die Sie da erlebt haben an der Wasserpumpe mit dem Stück Fleisch ja. in der Hand, das die gewaschen haben. Glauben Sie, dass man jedem Kind so etwas beibringen kann, so einen Hass auf eine Minderheit? Wenn es andersrum gewesen wäre, ich weiß, es ist nahezu unmöglich, sich das vorzustellen, aber stellen Sie sich vor, Ihr Vater, Ihre Umgebung hätte Ihnen erzählt, wir hassen jetzt alle, die, weiß ich nicht, rote Haare haben. Glauben Sie, dass man das jedem Kind beibringen kann oder gibt es da so eine Art?
Ich glaube nicht,
Nein.
dass man jedes
okay.
Kind sowas reinbringt. Wenn ein Kind ja Mitgefühl ja. hat, so ein Kind kann man das nicht erzählen. Ich glaube nicht, dass jedes Kind sowas man beibringen kann. Aber es gibt Kinder, die vielleicht gerne jemand ärgern und so. Das gibt immer, natürlich gibt das. Und wenn man, wenn die sowas dann erzählt bekommen, dann sind die eher dabei, aber nicht jede. So denke ich.
In Ungarn wird es jetzt immer gefährlicher zu leben, das haben Sie gerade schon beschrieben. Die Lage spitzt sich zu, man hat immer mehr Repressalien gegen die Juden in Ungarn und Ihre Eltern bereiten dann eine Flucht für Sie vor.
Nicht meine Eltern, weil mein Vater war schon 1942 einberufen worden, nicht als Soldat, sondern jüdische Männer, sondern als Arbeitslager. Die sind da natürlich schikaniert worden, also es war nicht leicht. Ich kann mich erinnern, dass ein einziges Mal dürfen wir besuchen, ein Lager dort. Und die haben alle da gestanden. Manche Väter sind schon vorgelaufen, weil die haben gesehen, die kommen, die Kinder und die Frau. Und mein Vater ist stehen geblieben und nicht einen Schritt vorgekommen. Und das ist mir bis heute für mich ein schrecklicher Gedanke. Weil als Kind, damals habe ich nicht verstanden, er musste große Angst haben. Ich weiß es nicht, aber ich kann mir nur so erklären, weil er war ein wunderbarer Vater.
Man kann das als Kind nicht verstehen, oder?
Das kann man nicht verstehen.
Alleine dann mit Ihrer Mutter?
Ja.
Die bereitet jetzt ihre Flucht vor in die Slowakei?
Ja. Ihre Cousine ist geflüchtet von Slowakei nach Ungarn, hat bei uns gewohnt.
Okay.
Nur meine Mutter hat versucht, von den Nachbarn Papiere, also ich müsste einen neuen Namen lernen. Ich war plötzlich Mario, weil wir sollten flüchten. Also meine Mutter wollte mich wegschicken, aber damals haben die mir nichts erzählt. Ich habe gedacht, ich werde auf Urlaub fahren. Meine Mutter hat mich zu sich gerufen und hat gesagt, du wirst mit den Tante Piri wirst du eine Reise machen nach der Slowakei. Ich habe es gern gemacht, jedes Jahr. Aber da hat sie gesagt, wenn ihr bei der Grenze seid, du bist taubstumm, du darfst nicht sprechen. Und die Sterne haben die abgenommen und wir sind zum Budapester Bahnhof gegangen, wo noch möglich war, ohne die Sterne. Und meine Tante, die sich aufgekannt hat, natürlich gut und wollte zurück in Slowakei, hat mich mitgenommen.
Mhm.
Wahrscheinlich haben die beide besprochen, weil die wussten schon, was passierte dort. Und da habe ich gefragt, meine Mutter, warum kommst du nicht gleich mit Tamás, mit meinem Bruder? Und er hat gesagt, jetzt geht nicht, aber bald, eine Woche, wir kommen wirklich, ich verspreche dir, wir kommen nach.
Wenn eine Mutter in so einem Moment ihr Kind abgeben muss, weiß sie ja ganz genau, wie groß die Gefahr damals ist.
Denn natürlich.
Ihre Mutter hat ja einen Blick drauf. Spüren Sie in dem Moment, dass Ihrer Mutter gerade das Herz bricht?
Ich habe so gespürt, dass sie hat mich gedrückt. Wir haben uns verabschiedet und hat geweint, kamen die Tränen und ich habe es nicht verstanden. Ich denke, ich habe sogar gefragt, warum bist du so traurig? Ihr kommt bald nach. Ich habe das geglaubt. Wenn sie was versprochen hat, das war so für mich. Aber ich glaube, sie hat es gefühlt. Sie hat es gefühlt.
Das ist das letzte Mal, dass Sie Ihre Mutter sehen werden.
Das war das letzte Mal, wo wir uns verabschiedet haben von meinem Bruder. Und ich weiß genau, meine Tante stand schon im Zug. Komm schnell, weil der Zug will wegfahren. Dann bin ich rein und habe ich noch gewunken lange. Und da sind wir angekommen. Und als wir aufgestiegen sind vor der Grenze, das war die slowakisch-ungarische Grenze, da hat gewartet ein großgewachsener junger Mann schon auf uns. Das war irgendwie schon vorher besprochen. Und hat gleich gefragt nach meinem Namen und da hat gesagt, ach ja, das muss die kleine Maria sein. Und dann sind wir zu seiner Mutter gegangen und man hat mich im Bett gesteckt, ich sollte ins Bett gehen, weil die Nacht wird zu kurz, haben die gesagt. Und ich bin eingeschlafen, man hat mich geweckt, so 1 Uhr Nacht. Man hat mich in Bauernkleidern gesteckt. Und der Mann, dieser junge Mann, hat schon ungeduldig gewartet, jetzt müssen wir los. Und dann sind wir losgegangen, ganze Nacht, durch die Wälder.
Wohin wollten Sie fliehen?
Nach der Slowakei. Scheinwerfer haben die gesucht schon, aber wir sind rüber, der Grenze rübergegangen, weil dieser junge Mann wusste wie, wo. Und dann waren wir in dieser Stadt, Nova Mesto Nad Vahom, und hat uns zu einem ein Krankenhaus gebracht. Wir sind schon dort erwartet worden. Er hat die Papiere zu sich genommen und ich denke, er hat die Papiere zurückgeschickt, dadurch meine Mutter vielleicht wusste noch so viel, dass wir über die Grenze gegangen, dass es gelungen ist.
Wenn Sie jetzt gerade so erzählen von Ihrer Mutter und diesem Moment des Verabschiedens, dann hat man das Gefühl, das nimmt Sie jetzt noch richtig mit nach all den Jahren.
Das ist so präsent heute noch. Sehr präsent.
Es ist April, als Eva sich von ihrer Mutter verabschieden muss. Mit ihrer Tante zieht sie 11 Stunden zu Fuß nachts durch den Wald in Richtung Slowakei. Hier landet sie zuerst in einem Krankenhaus, wo die beiden erwartet werden. Doch auch Tante Piri trennt sich von Eva. Im Zug geht es für das Kind weiter Richtung Westen, wo sie eine Weile bei einem Rabbiner unterkommt. Doch Evas Flucht ist nicht zu Ende. Das Kind wird immer weitergegeben, von einer Familie zur nächsten. Die Monate verstreichen und ich glaube, hier müssen wir uns mal klar machen, wie alleine dieses Kind in dem Moment ist, in einem fremden Land. Eva spricht die Sprache nicht. Sie hat niemanden, der lange bei ihr bleibt. Sie weiß nicht, was mit ihrer Familie ist. Und natürlich leidet sie. Doch der Plan der Mutter, sie in der Slowakei in Sicherheit zu bringen, scheint aufzugehen. Bis im August 1944 deutsche Truppen mit dem Einverständnis der slowakischen Regierung in das Land einmarschieren. Die antijüdischen Maßnahmen werden sofort verschärft. Die Deutschen sind gekommen, um zu töten. Eva hat mit vielen anderen Juden mittlerweile Unterschlupf in einem Altenheim gefunden. Jeden Morgen kommt dort ein Offizier rein und liest eine Liste mit Namen vor. Wer darauf steht, wird abtransportiert. Wohin? Das ist ungewiss. Ende Oktober steht dann auch Evas Name auf der Liste. Es ist der letzte Transport und der geht nach Auschwitz.
Ihre Flucht über die Slowakei in die erhoffte Freiheit gibt es ja damals in Europa nicht, aber in die erhoffte Sicherheit, das scheitert. Sie werden deportiert. Sie haben uns eben schon erzählt, wie Sie dann in Auschwitz ankommen. In der Nacht, als Sie in diese Baracken dann gebracht werden, werden Sie nicht selektiert, wie man das sonst auf dieser Rampe schon kannte. Normalerweise sind ja Leute sofort aus den Zügen ins Gas gegangen.
Ja.
Was hat Sie in der Nacht davor beschützt?
Man hat uns gleich in Baracke reingetrieben. Müssten wir uns ausziehen, nackt ausziehen. Ich habe Strickjacke angehabt von meiner Mutter und ich habe mich nicht gerührt. Es war große Schreierei, furchtbare Schreierei war. Und Lichter und ich habe gedacht, warum schreien die hier alle? Hunde und Peitschen und Schreierei. Ausziehen, ausziehen. schnell, 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 los, los. Und ich stand da wie, ich wollte mich nicht rühren. Okay. Ich habe nur gesehen, um mich herum zieht sich jeder aus. Und dann bin ich angeschrien worden von den Aufseherin. Und da habe ich ganz langsam ausgezogen diese Jacke und gestreichelt, schön zusammengefaltet, habe ich schön neben mir hingelegt. Und da kam die Aufseherin, die mich beobachtet hat, und mit ihrem Fuß hat sie meine Jacke weggeschleudert. Schön weit in die andere Ecke. Und ich konnte nichts machen. Ich habe nur die Tränen versucht zurückzuhalten. Ich konnte gar nichts machen.
Was hat die Jacke so besonders gemacht für Sie?
Ja, die Arbeit von meiner Mutter und die Wärme. Und ich habe mich reingekuschelt die ganze Zeit in die Waggon, weil das hat mir gut getan.
Die Jacke ist also weggetreten von dieser Frau.
Ich habe diese Jacke nie mehr wieder gesehen.
Was bekommen Sie dann zum Anziehen?
Da habe ich mich ausgezogen, natürlich. Und da haben wir gestreifte
Häftlingskleidung.
Häftlingskleidung bekommen. Ja. Und dann in andere Raum müssen wir gehen. Und dann kam eine Frau und hat meine Zöpfe abgeschnitten. Und bin ich dann noch kahl geschoren worden. Und dann habe ich gemerkt, dass ich alleine bin und kann nichts machen. Das ist ein schreckliches Gefühl.
Sie sind jetzt 12 Jahre mittlerweile. Ein 12-jähriges Mädchen wird rasiert, wird nackt ausgezogen. Die Jacke, ja. Die von der Mutter gestrickt wurde, das Letzte, was noch an früher erinnert, wird weggetreten.
Ja.
Das heißt aber, die Selektion hat an Ihrem Abend jetzt noch nicht stattgefunden.
Nein, nein.
Sie sind nicht in Sicherheit, das werden wir gleich hören. Die erste Nacht findet dann in so einer Baracke statt, man liegt auf einer Pritsche, okay.
Ja, ja. Ich war in die mittlere Pritsche und eine Frau, Stella Namen, hat versucht, in meiner Nähe zu sein, hat meine Hand gehalten. Wir waren zusammen und hat versucht, dass wir zusammen nebeneinander schlafen. Das war auch wärmer dann und so.
Also so eine Holzbaracke, in der es ist ja mitten im Winter, es ist unglaublich kalt wahrscheinlich, ja, es ist wieder tierisch voll, zusammengefärbt. Ja, gibt es irgendwas zu essen oder sowas?
Ja, nachher kam eine, das war auch schlimm, kam in eine Kessel heiße Suppe, Wasser. Und ich habe sogar Hunger gehabt und ich bin als Erste drangegangen, habe ich mich natürlich verbrannt, die Lippe. Und das zweite Mal mich erreicht hat, diese Kessel war schon leer. Also da bin ich hungrig dann in diese Pritsche schlafen gegangen.
Ich habe schon mal gehört, dass es in Auschwitz nach Tod riecht durch die Krematorien. Was riechen Sie da, als Sie da ankommen?
Es ist ein furchtbarer Geruch. Man denkt, man ist in der Hölle irgendwie, so dunkel und alles so. Ja, das riecht, hat man gerochen.
Hat man in dem Moment als Kind Todesangst schon?
Ja. Ich bin plötzlich erwachsen geworden, glaube ich. Also plötzlich war ich irgendwie kein Kind mehr. Und am nächsten Morgen, man hat uns geweckt, ganz, ganz früh. Schnell, schnell zum Appell. Aufstehen, raus, raus. Und als wir rausgegangen sind, haben wir uns aufgestellt. Ich wusste nicht, was passieren wird. Und plötzlich war eine Aufseherin vor mir, hat sich runtergebückt sogar zu mir und ganz streng geschrien, du bist 16 und versuch dich ja nicht jünger zu stellen.
Und wissen Sie in dem Moment, warum sie das sagt?
Im Moment nicht.
Gar nicht?
Überhaupt nicht, ja. Das habe ich später dann erfahren. Auf jeden Fall sind wir weitergeschoben worden. Da kam ich an dem Tisch. Dann hat man mich gefragt, Name? Dann sage ich, Diamanteva. Das war mein Mädchenname. Wie alt bist du? Wie alt bist du? 16. Vor Schock überhaupt nicht überlegt, einfach 16 gesagt, obwohl ich nicht wusste, warum. Und natürlich Mit 16 konnte man arbeiten. Also diese Aufseherin hat eine gute Gedanke gehabt.
Was wäre passiert, wenn du gesagt hättest, ich bin 12, was ja die Wahrheit gewesen wäre? Magst du es nicht aussprechen oder weißt du es wirklich nicht sicher?
Ja, vielleicht hätte man mich im Gaskammer gebracht. Ja.
Man sagt ja, dass die Kinder in Auschwitz, die nicht bereit gewesen wären zu arbeiten, sofort vergast würden.
Ja, oh, das weiß ich. Ich habe 16 gesagt, weiter. Nicht gefragt, nicht geguckt, weiter. Und bei der nächsten Tisch hat man mich die Nummer auf meine linke Hand tätowiert,
A26877. A26877. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, das wegzumachen?
Niemals. Es gehört irgendwie zu mir. Tät ich nie wegmachen lassen. Dann nachher habe ich auch gehört, tätowieren heißt Leben. Wenn man tätowiert wird, das bedeutet Leben. Weil wozu sollte man tätowieren, jemand, egal welcher Alter oder so, wenn man sowieso in Gas kommt?
Der Alltag im KZ, wenn man da als 12-jähriges Kind überleben möchte, man schläft weiter in so einer Holzbaracke, es gibt wenig Essen, es ist kalt, es ist viel zu eng, es gibt keine Möglichkeit, sich zu waschen. So ein ganz normaler, in Anführungsstrichen, Tag in Auschwitz. Wie fängt der morgens an?
Ganz früh wird man geweckt. Raus, Zählappell. Dann wird gezählt, lange, lange, lange. Irgendwann zurück in Baracke.
Warum wird gezählt? Konnte man abhauen oder war das nur Schikane?
Die haben davor vielleicht Angst gehabt, dass man abhaut. Es haben ein paar versucht und die versucht haben abzuhauen und die gefangen geworden sind, die haben dann ermordet, Stücke geschnitten. Auf dem Hof war ein Stuhl und haben die, dieser Mensch, der so fertig gemacht worden ist, tot dahingestellt und ein Zettel stand drauf, so werdet ihr aussehen, wenn ihr auch versucht. Das war in der Mitte da, dass jeder sieht beim Zählappell, sagen wir.
Der Appell morgens dauert dann Stunden, stehen in der Kälte, man wird gezählt, man wird schikaniert, es sitzt im Zweifel eine Leiche auf einem Stuhl vor einem, die einem klar machen soll, man soll nicht abhauen. Das ist dann irgendwann vorbei und dann gibt es...
Da geht man zurück in Baracke.
Okay.
Dann kommt den Kaffee, was kein Kaffee ist, nur schwarze Wasser oder was, ich weiß nicht was. Und die Brotration für den Tag. Also ein Stück Brot.
Ein Stück Brot.
Und davon hat sie mir auch, diese Stella hat versucht, mir ihr Brot, ihre Hälfte geben und so. Weil ihre Tochter hat man ermordet, noch in Slowakei. Die waren versteckt in einem Keller. Man hat sie verraten. Und hat man sie rausgeholt und vor ihr Augen hat man ihre Tochter erschossen. Und sie hat gebeten darum, sollen sie auch sie erschießen. Das haben die nicht gemacht. Die haben sie in diese Viehwaggon reingeworfen, wo ich schon drin saß. Und diese Frau, Stella, hat mich schon dort im Auge gehabt. Ich habe sie nicht bemerkt.
Und es gab jemanden, der sie an der Hand nahm. Wenn dieses Frühstück, möchte man es ja kaum nennen, es ist ja nicht genug zum Leben und doch noch zu viel zum Sterben, wenn man dann damit in den Tag startet, wo beginnt dann der Alltag im KZ?
Wir wussten manchmal gar nicht, ob Mittag ist oder Nachmittag ist oder so. Auf jeden Fall, nach dem Appell, Zählappell, da erfroren meine Hände und Füße. Es war sehr, sehr kalt. Als wir reingegangen sind, bin ich gelaufen in Waschraum. Ich wollte auf meine gefrorenen Finger Wasser lassen. Und dann plötzlich kam die Aufseherin nach mir und ich habe so Schläge bekommen und hat mich angeschrien. Das Gong ist noch nicht ertönt. Ich dürfte nicht da alleine reingehen.
Offiziell bist du ja 16, aber da steht ein Kind vor einer erwachsenen Frau, das sich die halb erfrorenen Hände mit etwas Wasser wieder aufwärmen möchte. Was für ein Mensch schlägt dann auf so ein Kind ein? In Auschwitz arbeiten ja, fast hätte ich gesagt, ganz normale Leute, aber es sind eben Deutsche und wahrscheinlich auch Polen zum Teil, die vorher Lehrer waren, die Bäcker waren, die Erzieherin waren, die Ärztin waren und die arbeiten dort jetzt. Ja. Wie nehmen Sie diese Menschen wahr? Sind das Monster oder sind das wirklich
die
ganz normale Leute?
Die haben kein Herz und ein bisschen Sadist oder auf Befehl, nur Befehl. Man kann auch anders machen. Man muss nicht ein Kind schlagen. Man kann anschreien, aber nicht schlagen. Und das habe ich nie vergessen.
Was war das Schlimmste, was Sie von den Wachen, von den Aufseherinnen im KZ erlebt haben?
Ich habe gesehen, dass viele, viele haben die schikaniert. Also ich habe ein paar Mal, sagen wir so, kleine Glück gehabt.
Ja. Kommen Sie in dieser Zeit auch Morde mit?
Etwas habe ich gesehen, wenn er erschossen wurde. Ja, ja. Und die elektrische Zaune, wenn jemand nicht mehr wusste, was machen soll und dahin gelaufen ist, sofort war tot.
Also es sind Leute also vor lauter Verzweiflung in den Strom gegangen.
Ja, ja, sowas habe ich schon gesehen, natürlich.
Wie schafft man das als Kind, sich da die Hoffnung zu behalten?
Sehr schwer, aber bei mir war die Hoffnung, ich muss es überleben, ich muss nach Hause, ich muss nach Hause. Ich muss meine Mutter sehen und meinen Bruder, meinen Vater. Überhaupt, ich muss nach Hause. Also das hat mir Kraft gegeben. Ich war dann sehr krank am Ende. Ich war schon krank, ohnmächtig.
Sie kennen bestimmt Viktor Frankl, der über seine Zeit im KZ auch Bücher geschrieben hat.
Ja, natürlich.
Und der beschreibt, dass es immer ein So oder So gab unter den Wachen. Man konnte mal ein Stück Brot zustecken, vielleicht etwas tiefer mit der Suppenkelle reingehen. Ja. Haben Sie diese Menschlichkeit, die diese Leute dort gezeigt haben, wirklich auch als Menschlichkeit wahrgenommen oder waren das in dem Moment nur Unmenschen, die etwas weniger schrecklich waren? Gab es gute Menschen in Auschwitz, die dort gearbeitet haben? Oder schließt sich das nicht aus?
Ja, waren auch aber sehr wenig. Dann habe ich auch bestimmt ein Lächeln gemacht für sie und so. Aber die haben nie gelacht. Ich habe nicht einer gesehen, die gelacht hat. Nur Schreierei und harte Gesichter.
Wie schafft man das, Menschen zu solchen Tötungsmaschinen, zu solchen Rädchen im großen Ganzen zu machen?
Die waren vorbereitet und manche hat es auch gefallen und manche hat vielleicht getrunken, dass sie das machen soll, damit er das machen kann.
Also Alkohol, um das irgendwie zu ertragen?
Manchmal habe ich gerochen.
Das heißt dann aber doch, dass diesen Leuten irgendwie bewusst wurde, dass sie etwas Schlimmes machen, oder?
Ja, sicher.
Also konnte man dort sein und wissen, dass man nicht an der Massenvernichtung von Menschen beteiligt ist? Nein. Jeder, der da arbeitet, weiß, dass er tötet.
Die müssten schon wissen, was sie machen. Und es gibt immer Sadisten, die schlimme Sachen gemacht haben, die daran Freude gehabt haben, aber das waren nicht alle. Waren auch, dem das Leid getan hat, bestimmt.
Baut man als Kind Hass auf?
Ich konnte nicht hassen als Kind. Ich habe immer versucht, das Gute sehen und nicht das Schlechte und das Böse.
Wie schafft man das in Auschwitz?
Man muss einen sehr starken Wille haben und eine Hoffnung haben, es wird ein Ende geben. Und wenn man das nicht hat, dann war man weg.
Jeden Tag werden da ja Leute umgebracht im KZ, in Gaskammern erschossen, zu Tode geprügelt. Hatten Sie manchmal auch Angst zu sterben?
Ja, ja, ja. Das war ein dauerndes Angstgefühl.
Wie schafft man das, damit umzugehen? Wo geht diese Angst hin?
Da muss man immer denken, noch ein Tag, noch ein Tag. Es wird schon, noch ein Tag. Das muss man sich selber klären.
Haben Sie mal den Film gesehen, Das Leben ist schön?
Ja, habe ich gesehen.
Da gibt es ja einen Vater, der seinem Sohn im Prinzip die ganze Zeit auch Hoffnung macht und versucht zu erklären, das ist nur ein Spiel und damit dieses Hirn des Kindes schützen möchte.
Ich habe gesehen, natürlich.
Fanden Sie das plausibel, dass man sich so verteidigen kann? War das realistisch?
Wegen der Gedanke, dass das Kind soll so denken, für den Vater war ein befriedigende Gefühl, Hauptsache das Kind, egal was ich leide oder denke, aber mein Kind soll ein anderer Gedanke haben. Also ich verstehe das als Mutter zum Beispiel.
Das könnte helfen.
100%.
Wir werden gleich von Ihnen noch hören, wie Sie befreit wurden und welche Höllenqualen Sie dabei noch erleben haben. Aber zuerst würde mich interessieren, mit diesen ganzen Erlebnissen im Kopf, haben Sie all die Jahre nach der Befreiung leben müssen? Sie haben die in sich abgeschlossen. Sie haben nicht drüber gesprochen, auch als erwachsene Frau noch geschwiegen. Warum, als Sie aus Auschwitz raus sind, als Sie wissen, ich habe es überlebt, warum greift man diese Erinnerungen nicht an?
Verdrängt worden. Man hat sich geschämt überhaupt.
Wofür denn geschämt?
Erniedrigt worden sind, nackt ausziehen. Und darüber spricht man nie gerne.
Fressen Sie das in sich rein dann?
Ja. Und es musste irgendwann raus, das ist es.
Was war der Moment, an dem Sie zum ersten Mal dann von dieser Zeit erzählt haben?
Das war 1995,
okay,
bei dem 50-jährigen Gedenktag, Auschwitz-Befreiung.
50 Jahre dauert es, bis die kleine Eva, die nur noch eine Nummer war, von dieser Zeit erzählen kann.
Ja. Ich habe meinen Mann kennengelernt und ich wollte mit ihm darüber nicht sprechen. Er wusste nur so viel, ich war in Auschwitz, Punkt. Ich habe meine Eltern verloren und kein Wort wollte ich mehr darüber sprechen. Auch mit den Kindern nicht und so, lange, lange.
Bis 1995?
Ja.
Wie lernen Sie Ihren Mann kennen? Wie alt sind Sie da?
Wie ich ihn kennengelernt habe? In Untergrundbahn, in Straßenbahn habe ich kennengelernt, mein Mann.
In Budapest wieder?
In Budapest.
Und wie alt sind Sie, als Sie sich kennenlernen?
Ich war 18 Jahre.
Ja. Mit 18 lernen Sie Ihren Mann kennen, nachdem Sie 6 Jahre aus Auschwitz raus sind, in Budapest, in einer U-Bahn. Nach all diesem Schrecklichen, was man dort erlebt hat, nach all dieser Unmenschlichkeit, es werden einmal als Kind die Eltern genommen, man ist ganz alleine, man sieht, wie Menschen umgebracht werden. Kann man dann mit 18 wieder lieben? Bleibt das im Menschen drin?
Ja.
Ja, ja, das beruhigt mich sehr zu hören.
Ja, weil ich hatte so einen Wunsch danach, ein neues Leben aufbauen und ein Kind zu haben, was mir gehört. Mir hat so die Liebe gefehlt, weil ich hatte keine Familie. Mein Onkel und Tante, die mich aufgenommen haben. Ich habe dort gelebt. Und mir hat gefehlt die Liebe. Ich wollte ein neues Leben aufbauen. Und man kann. Man kann.
Sie bekommen Kinder mit Ihrem Mann, die heute in einer Welt leben, in der wir den Höchststand der antisemitischen Straftaten seit 20 Jahren erleben. Sie haben bestimmt mitbekommen, wie in Halle die Synagoge beschossen wurde. Wir haben George Floyd in den USA, wieder ein Afroamerikaner, der bei einer Polizeikontrolle stirbt. Ja. Wenn Sie sich das angucken, all den Hass da draußen, all das, was in unserer Welt gerade passiert, und Sie sagen, Sie können nach Auschwitz noch an die Liebe glauben. Können Sie mir Hoffnung geben? Können Sie Ihren Kindern Hoffnung geben für die Zukunft?
Ich möchte Hoffnung geben. Das ist das wieder, die Arbeit, was ich mache, wenn ich gehe zu den Schulen und die Jugendlichen spreche. Respektieren die anderen. Jeder ist ein Mensch. Respektieren.
Glauben Sie an das Gute im Menschen?
Ich suche immer das Gute im Menschen, aber es leider werde ich oft enttäuscht. Bei vielen merke ich wieder, dass es hat einen Sinn, mit den Jugendlichen sprechen. Ich bekomme oft Briefe, wo sie schreiben, jeder sollte die Gelegenheit haben, einmal wenigstens ihnen zuzuhören. Es ist sehr wertvoll. Und ich sehe, dass es hilft, wenn die Ungerechtigkeit sehen oder erleben, dann Mund aufmachen, nicht wegschauen, entgegentreten.
Ich finde das so beeindruckend, dass Sie sagen, ich konnte nicht hassen. Ich habe an die Liebe geglaubt, ich habe an die Zukunft geglaubt, ich habe mich an meine Mutter, an die Idee meiner Mutter geklammert, denn Ihre Mutter ist ja damals schon tot, das wissen Sie nicht.
Ja.
Und dann Nur 6 Jahre nach dieser Zeit können sie sich verlieben und gründen eine eigene Familie. Davor kann ich nur meinen Hut ziehen.
Mit der Ankunft in Auschwitz ist Eva plötzlich kein Kind mehr. Dieser Moment, als sie das sagt, das hat mich besonders schockiert. Denn wie schrecklich muss eine Erfahrung sein, um mit einem Schlag eine Kindheit zu beenden? Was Eva als Kind in Auschwitz erlebt, ist die Hölle auf Erden. Einerseits will und kann sie danach schon bald wieder lieben und andererseits weiß ihr Mann nur einen Satz von ihrer Vergangenheit. Ich war in Auschwitz. Punkt. In der psychoanalytischen Theorie, die auf Sigmund Freud zurückgeht, gibt es das Konzept der sogenannten Verdrängung. Verdrängung ist demnach ein Abwehrmechanismus unserer Psyche, mit dessen Hilfe Gedanken, Gefühle und auch Erinnerungen, die Angst auslösen, aus dem Bewusstsein gedrängt werden. Das klingt erstmal sehr logisch und vertraut, oder? Doch in der Wissenschaft, wenn man genauer hinschaut, herrscht ein großer Streit über diesen Ansatz. Einerseits lässt sich die Verdrängung immer wieder ganz offensichtlich beobachten, andererseits ist unklar, wann wir genau von Verdrängung sprechen und auch über die zugrunde liegenden Mechanismen wissen wir kaum etwas, weil sich dieser Sammelbegriff Verdrängung mit empirischen Standards im Grunde nicht untersuchen lässt. Es würde jetzt zu weit führen, diesen Begriff komplett auseinanderzunehmen. Wichtig ist, dass Verdrängung nicht automatisch heißt, dass psychische Probleme entstehen. Im Gegenteil, bei einer posttraumatischen Belastungsstörung zum Beispiel besteht das Leid im Grunde darin, dass nicht vergessen werden kann, was passiert ist. So viel zum wissenschaftlichen Hintergrund. Eva selbst sagt, dass sie sich schämt und die schrecklichen Erinnerungen verdrängt, aber die Nummer A26877 würde sie sich niemals entfernen lassen. Wir werden später noch genauer erfahren, wie Eva befreit wurde, aber erstmal möchte ich wissen, wie sie mit den schrecklichen Erfahrungen nach ihrer Befreiung umgeht. Was hält sie aufrecht?
Was sie in dieser Zeit nicht wissen, ist, dass ihre Mutter und ihr Bruder sicher tot sind. Ich meine, es ist sehr wahrscheinlich, aber sie wollen das nicht glauben.
Als ich befreit worden bin in Auschwitz von der Roten Armee, 45, 27. Januar. Mhm. Man hat mich weitergeschleppt noch, schon mit richtigen Zügen, nicht mit Viehwaggon. In Lagern haben wir schon Essen bekommen. Man hat uns nach Hause gebracht, nach Ungarn, und mein Onkel hat mich abgeholt. Ich bin ihm im Hals gefallen, aber ich habe gesucht, wo ist meine Mutter?
Ja.
Wieso holt sie nicht mich ab? Und er hat es verstanden, ich brauchte nicht sagen. Hat gesagt, wir warten, wir müssen warten, kommen Transporte, du musst warten, sie werden kommen. Mein Onkel und Tante haben mich zu sich genommen, ja. Die haben kein Kind gehabt. Und nächster Tag musste ich schon in die Schule gehen. Habe meine Nummer gepudert oder langärmige Blusen getragen.
Warum das? Wieder aus Scham?
Ich wollte darüber nicht sprechen und ich wollte auch nicht, dass sie das sehen und fragen.
Nagt das so an einem die ganze Zeit? Brodelt das in einem?
Ja, nicht immer die ganze Zeit, aber es ist sehr präsent, seit ich weiß, dass meine Mutter wirklich und mein Bruder abgeholt worden ist und in Auschwitz ermordet worden ist.
Nachdem sie in Auschwitz befreit wurden, holt ihr Onkel sie vom Bahnhof ab. Der hat überlebt und er sagt ihnen, dass sie warten sollen, bis ihre Mutter kommt. Ja. Denn er spürt sofort, dass sie als kleines Kind natürlich Ausschau nach ihrer Mutter halten. Warum ist die nicht da? Dieses Warten, das halten Sie jahrelang aufrecht.
Jahrelang.
Wie schafft man das?
Eine Hoffnung. Ich denke immer, irgendwann klingelt der Telefon und werden sie sich melden. Von der Geschichte wusste ich, wie viele deportiert worden sind von Ungarn. Aber ich habe gedacht, vielleicht meine Mutter hat sich versteckt. Vielleicht irgendwann wird sich melden. Vielleicht, wenn gestorben ist, nicht so, nicht dort, nicht mit dem Gas. Das waren nur kleine Hoffnungen. Und dann kann man damit leben und warten.
Wann verlieren Sie diese Hoffnung, dass Ihre Mutter noch leben könnte, dass Ihr Bruder überlebt hat?
2016.
2016.
Und wie das war? 2015 ist mein Enkelin mit einer Gruppe auf March of Surviving nach Auschwitz gefahren. Von Deutschland jetzt hier. Und hat gesagt, sie möchte mit Familie und mit Oma, mit dir, ein Jahr später wieder auf March of Surviving noch einmal fahren, weil die müssen weitergehen. Es gibt so Guide erzählt. Und sie möchte nachdenken. Sie möchte irgendwie nicht weglaufen von einem Barock auf die andere, schnell, schnell. Und sie möchte gerne mit uns dorthin gehen. Da habe ich gesagt, Selina, ich möchte nicht noch einmal nach Auschwitz, weil ich war schon 95.
Zum 50-jährigen Gedenken waren Sie schon mal da und jetzt, das war schwierig.
Und dann habe ich noch nicht erfahren, da war das nicht vervollständigt von Ungarn, die Hilfe von Yad Vashem, von Israel, und den ganzen Namen von ungarischen Juden haben die vervollständigt und nach Buchstabe sortiert in einer Baracke. Aber 95 haben wir noch nicht gefunden.
Bei Ihrem ersten Besuch 1995 in Auschwitz, der Ihnen auch schwer fiel?
Es fiel schwer, weil wir waren in einer Baracke, wo Namen von Juden, ich habe meinen Namen gefunden, Diamant Eva, bei den Toten. Es gab diesen Namen sehr oft und es war ein anderer Diamant Eva.
Okay.
Aber ich war fertig, ich bin fast in Ohnmacht gefallen und das zu lesen hat mich im Schock gesetzt. Und das war 1995.
Es ist die Hoffnung auf ein Wiedersehen, die Eva all die Jahre half, mit den Erfahrungen umzugehen, die sie gemacht hat. Dieses Gefühl der Zuversicht, das schien irgendwie stärker, wie ein Schleier, wie ein Schutzschild, gelegt über all das erlebte Grauen. Dass Eva bis 2016 wirklich glaubte, ihre Mutter und ihren Bruder wiederzusehen, das fällt so schwer sich vorzustellen. Doch da ist sie wieder, die Kraft der menschlichen Psyche. Die Nazis ermorden 6 Millionen Juden, davon rund 4 Millionen in Konzentrations- und Vernichtungslagern wie Auschwitz und Bergen-Belsen. Eva gehört zu den 400 Personen, die sogenannten Child Survivors, die als Kinder die Haft in KZs überlebten. Warum sollte ein Kind, das mit 12 Jahren dem Gas in Auschwitz entkommt, sein Leben nicht an Hoffnung ausrichten, völlig egal, wie unplausibel diese Hoffnung ist? Ich kann nicht hassen, das hat Eva uns erzählt. Und mein Eindruck ist, dass die so früh gelernte Zuversicht sie davon abhielt. Doch was passiert, wenn ein Hirn voller Hoffnung auf schwarz-weiße Fakten trifft?
2016 kommen Sie wieder, weil Ihre Enkelin sagt, sie möchte das, was Sie dort erlebt haben, aus erster Hand von Ihnen erzählt bekommen.
Ja.
Und das, sagen Sie, war das Jahr, als Sie aufgehört haben zu hoffen, dass Ihre Mutter und Ihr Bruder noch leben könnten. Wieso?
Tja, wenn ein Enkelin betet, ein Oma, am Ende kann du
da
sowieso
muss man's
nicht
machen.
Nein
ja,
sagen.
Klar.
Das geht nicht. Wir sind dahin geflogen und in Birkenau in einer Baracke, wo diese Namen waren auf diese Tafeln.
Die Namen der umgebrachten Juden.
Umgebrachte Juden. Ich wollte das gar nicht wissen. Ich habe mich einfach hingesetzt. Und mein Enkelin wusste den Namen von meiner Mutter. Sie ist alleine dahingegangen und hat versucht zu suchen. Also sie hat gesucht. Und einmal kommt sie und sagt mir, Oma, ich habe den Namen gefunden von deiner Mutter. Plötzlich, unbewusst, das glaube ich nicht. Das war meine Antwort erstmal. Weil ich wollte es nicht wissen, ich wollte es nicht glauben. Meine Mutter war 36 Jahre alt damals. 36 Jahre. Und da hat meine Enkelin gefragt, ja, wann ist sie geboren? Sag ich, 1908. Da sagt sie, ja, dann ist sie das, steh auf schon, das ist sie das. Da bin ich aufgestanden, aber ich war, glaube ich, gar nicht so dabei. Und bin ich hin. Und ich habe gelesen, ja, die Namen von meiner Mutter und die Adresse, wo wir gewohnt haben, ja.
Schwarz auf weiß liest jetzt die Tochter. Viele Jahrzehnte lang hat sie sich im Kopf irgendwie diese Hoffnung aufrechterhalten, auch wenn es irgendwann natürlich irrational war.
Unglaublich. Bis ja dahin, ich konnte nicht trauern. Ich konnte nie weinen und trauern, weil ich habe mir eingeredet, wir warten. Also irgendwann werden sie sich melden.
Brach das dann aus Ihnen raus?
Ja, aber ich war irgendwie nicht bei mir. Ich ging höher, höher, höher. Ich habe meinen Bruder gesucht. Das habe ich gemacht dann. Und ich gehe genau 5 Reihen höher, lese ich Diamant Tamás George, geboren Budapest. Das war schrecklich. Das war furchtbar. Aber meine Tochter kam dann zu mir und hat gesagt, vielleicht gut, so, jetzt kannst du dich verabschieden. Vielleicht ist es gut. Du kannst dich verabschieden. Und das war auch so. Da haben wir Kerze angezündet. waren wir den ganzen Tag zusammen, haben wir alles angeschaut. Und so habe ich erfahren, ich konnte dann trauern und weinen, was ich vorher nicht konnte.
Wenn das 70 Jahre lang in Ihrem Kopf mit Ihnen rumgetragen wird, 2016, in diesem Jahr sind wir jetzt, und Sie wurden 45 befreit, was hat das dann mit Ihnen gemacht, als 2015 Oskar Gröning, ein KZ-Arbeiter, ein Nazi-Scherge, verurteilt wurde in Deutschland, und zwar zur Beihilfe von 300.000 Fällen Mord?
Ja, ich kann mich erinnern, ja. Ja, seelisch ist das eine schlimme Sache. Ich meine, das ist nicht das Wichtigste. Wichtig war, dass es rauskommt, ja, dass die Menschen das hören und sehen, dass es wirklich wahr ist, dass die nicht leugnen. Das ist dabei, was ich gut fand. Mhm. Nicht, dass man ein alter Mensch jetzt verurteilt oder so, sondern es kam raus, was er getan hat, und macht glaubhaft.
Der Richter hat gesagt, dass Auschwitz darauf basierte, dass man den Tötungsvorgang in ganz viele kleine Teile zerstückelt hat, so dass sich niemand alleine für all das verantwortlich fühlen konnte. Und am Ende dadurch jeder Blut an seinen Händen trug. Teilen Sie das als Einschätzung?
Naja, natürlich, Mengele ist der größere Schuld, der
die Versuche gemacht hat.
Aber alle natürlich sind schuldig, aber es gibt kleine Schuld und große Schuld. Alles ist Schuld. Weil dazu haben die geholfen, dass dieser Mord geschieht.
Ich erlebe gerade immer wieder, dass Sie einmal sagen, Sie können nicht hassen, Sie wollen diesen Leuten vielleicht nicht vergeben, aber Sie suchen das gute Mensch, Sie wollen daran glauben, auch wenn Sie es nicht immer finden. Und zwischendurch bricht es aber auch so aus Ihnen raus. Und dann habe ich doch das Gefühl, dass Sie wütend sind.
Ja. Ja, ich will das nicht. Das will ich nicht und trotzdem ist da.
Ich kann es nur nachvollziehen. Ich kann es nur gut verstehen. Ich bin eher beeindruckt davon, dass Sie sagen, ich will nicht hassen. Ich versuche so sehr gegen die Wut zu kämpfen, weil das
Aber das geht nicht, weil. Ja. Ja, weil die haben dazu geholfen und mitgemacht. Musste nicht jeder mitmachen. Müsste man nicht.
Man musste nicht in die SS gehen.
Ja, dort fängt an. Man müsste nicht in die SS gehen.
Die Nazis bringen deinen kleinen Bruder um und deine Mutter, die alles versucht hat, um dich zu retten. Eva will nicht hassen, sie will nicht wütend sein. Und trotzdem zieht da etwas in ihr. Wie gut ist das nachzuvollziehen? Was mich an dieser Frau so fasziniert, ist ihre Beherrschung und die Versöhnlichkeit, die sie während unseres gesamten Gesprächs ausstrahlt. 2006 wurde eine Untersuchung veröffentlicht, in der gezeigt wurde, dass Vergeben die Wut und den Stress reduziert. In einer neueren Untersuchung fanden Wissenschaftler heraus, dass das mit sich schleppen von Wut und Ärger bis ins hohe Alter mit höheren Entzündungswerten und chronischen Beschwerden einhergeht. Dass sogar die körperliche Ebene angegriffen wird, zeigt aus meiner Sicht, wie viel Last man auf sich lädt, wenn es einem nicht gelingt, zu vergeben. Und so schwer das fällt, sich vorzustellen, muss man sich, glaube ich, hier klar machen, dass Vergeben kein Geschenk an die Täter ist. Das glauben viele erstmal, aber in Wirklichkeit tut man sich selbst etwas Gutes. Wir erinnern uns vielleicht noch an die Folge mit Nora, die Bundeswehrsoldatin, die vergewaltigt wurde. Der war es so wichtig, die Kontrolle nach dieser Tat zurückzugewinnen. Wer es schafft zu vergeben, der verlässt die Opferrolle und macht im Grunde genau dasselbe, Kontrolle zurückgewinnen. Warum sollte man das tun? Ja, weil es einen selbst befreit. Der klinische Psychologieprofessor Everett Worthington erforscht das Thema Vergeben seit Jahren. Und aus zahlreichen Studien hat er das REACH-Modell abgeleitet. REACH von Erreichen, die Hand reichen. Das ist ein Akronym. Wer vergeben will, braucht die 5 Buchstaben von REACH. Erstens R für Recall the Hurt. Führe dir den Schmerz wieder vor Augen. Dann E für Empathize. So schwer es fällt, wechsle die Perspektive. Versuche empathisch in die Person zu blicken, die dich schlecht behandelt hat. Als nächstes A für Altruistic Gift. Betrachte das Vergeben als etwas, das du tatsächlich vergibst. Und hier ist das Kontrollgefühl wieder. Also ich gebe ein altruistisches Geschenk an den Täter und tue mir damit etwas Gutes. C steht dann für Commit, halte dein Vergeben fest. Eva hat ein Buch geschrieben, das ich übrigens euch allen sehr ans Herzen legen möchte. Es heißt Ein Mädchen allein auf der Flucht. Manchen anderen, vielleicht wenn die Sachen auch kleiner sind, die man vergeben möchte, reicht dann eine Notiz an sich selbst. Und zum Schluss H für Hold on, bleibe dran. Denn natürlich werden Momente kommen, in denen die Wut wieder aufkocht. Eva scheint all das aus sich selbst heraus zu beherzigen. Und ich glaube, dass sie das so tough macht. Also wirklich auf der einen Seite diese Wut, die sie immer wieder spürt, und dann diese Beherrschung, dieses Positive auf das Menschsein blicken. Ich glaube, das können wir uns alle von ihr abgucken. Wir gehen jetzt noch einmal zurück ins KZ, denn wir haben noch nicht geklärt, wie Eva freikommt.
Noch einmal zurück ins KZ. Sie sind ja im Winter dort angekommen, im November und im Januar befreit worden.
Ja, ja.
Diese Tage kurz bevor das KZ befreit wird, wie laufen die ab?
Die letzten Tage, ich war sehr krank. Ich gelegen in der Pritsche, ohnmächtig. Und es ist angefangen, den Todesmarsch. Also damals wusste ich nicht, was das ist. Nur die sind reingekommen, die SS und Aufseher. Und geschrien, alle aufstehen. Ich könnte überhaupt nicht aufstehen. Die Stella musste aufstehen und musste mitgehen. Viele sind mitgegangen. Ich bin da dort geblieben mit Halbtoten und Toten. Aber die haben gedacht, ich bin bestimmt schon tot. Oder die müssen schnell weg, weil Rote Armee war in der Nähe. Ich konnte mich überhaupt nicht bewegen, weil ich war so schwach. Es war kein Essen da, es war kein Trinken da. Keine hat die Kraft gehabt, aufzustehen und etwas zu besorgen. Die Todesmarsch ist dann begonnen.
Dieser Todesmarsch hat zum Ziel, wir bringen jetzt auch noch die letzten Juden um, obwohl wir wissen, dass wir dieses Lager jetzt aufgeben.
Eigentlich sollten die alle schießen. Die wollten keine Beweise da lassen.
Ja.
Aber die mussten schnell weg. Und bei mir haben die gedacht, ich lebe sowieso nicht lange. Und es war das schönste Gefühl, ich weiß nicht wer und wie, mich jemand mit kaltem Schnee gefüttert hat. Weil ich hatte Fieber und ohnmächtig war ich.
Sie liegen also da in so einer Art Delirium aus Fieber, ja, aus Krankheit, sind auch schon im Grunde halbtot, ein halbtotes 12-jähriges Mädchen. Und irgendwann merken Sie, da, ja, gibt mir jemand Schnee zum Trinken.
Dass ich wieder zu mir gekommen bin, habe ich gesehen, ein Soldat mit einer Pelzkappe mit einem roten Stern und hat mich angelächelt. Und ich habe versucht, zurückzulächeln, weil diese menschliche Wärme im Moment, was ich da erfahren, was ich gesehen habe, das hat so gut getan.
In welchem Moment spüren Sie so richtig, ich habe Auschwitz überlebt, ich bin befreit?
Dieser Moment.
In dem Moment, als der Mann Ihnen das Wasser gibt?
Ja, und dieser Lächeln, das hat natürlich gut getan.
Sie werden dann befreit und kommen zurück nach Hause, nach Ungarn. Später ziehen Sie aber nach Deutschland. Warum kommt man in das Land, das einen so behandelt hat wie Sie?
Man hat meinen Mann nach Frankfurt geschickt. Man hat eines Tages ihn in Ministerium einberufen und man hat ihm gesagt, man möchte ihn nach Ausland schicken. Aber er konnte nicht die deutsche Sprache. Dann hat man ihm 3 Monate intensiv statt Arbeit von morgens bis abend Sprache lernen, Deutsch lernen. Und ich habe gearbeitet, meine Schwiegermutter hat aufgepasst auf die Kleine. Mhm. Ich war zu Hause und er kam nach Hause und hat sich nicht getraut erzählen, hat mir lange nicht erzählt. Und einmal musste er erzählen, er wird nach Ausland geschickt. Er wollte nicht sagen, da habe ich gefragt, wohin? Brüssel, New York, Paris, was man so von Filmen kennt, und sagt Frankfurt. Hat sich gesagt, was ist Frankfurt, wo ist Frankfurt? Und als er das gesagt hat, natürlich habe ich gesagt, nein, ich möchte nicht noch einmal nach Deutschland. Ich möchte nicht nach Deutschland kommen. Wir haben ihn natürlich zum Bahnhof gebracht, 54 Anfang Januar.
Also Sie sind erstmal nicht mitgegangen?
Nein. Aber als er hier war in Frankfurt, hat er dann Briefe geschrieben, angerufen, ein Paket geschickt und hat mich gebeten, ich soll kommen, es ist nur für 2 Jahre, er ist hier so alleine und ich soll das überlegen. Und ich kann mich erinnern, dass ich die Gedanke schon, darf keiner wissen, dass mein Kind Jüdin ist. Nicht, dass jemand ihr wehtut mit irgendeinem Satz. Hey du, Jude oder so, was weiß ich was. Und gut, sie war noch klein, sie war 2 Jahre alt. Und wir sind hierher gekommen und wir haben sie in Kindergarten gegeben, zu Nonnen, christlicher Kindergarten eigentlich. Und sie wusste nicht, dass sie Jüdin ist. Und es ging so viele, viele Jahre.
Also Sie halten das geheim, schon aus Angst davor, hier in Deutschland als Jude.
Das war nicht richtig, das wusste ich später. Das durfte ich nicht machen. Aber diese innere Angst,
die bleibt.
Um Gottes Will, wenn ich zurückdenke, was man mir Erniedrigung und alles angetan worden ist, darf mein Kind nicht haben.
Fühlen Sie sich heute als Jüdin sicher in Frankfurt? Sie wohnen jetzt viele Jahre hier.
Also ich habe wieder Glück gehabt, weil persönlich habe ich keine schlechte Erfahrung gehabt. Das muss ich sagen.
Sie haben so viel Angst in Deutschland davor, dass man ihrer Tochter irgendwelche Sätze an den Kopf schmeißt, irgendwelche Beleidigungen, dass sie irgendwelche Erniedrigungen erleben muss, die sie so gut kennen, dass sie ihr nicht sagen, dass sie Jüdin ist. Konnten Sie denn trotzdem mit dieser Vergangenheit, mit dem, was Sie erlebt haben, irgendwie abschließen? Kann man das loslassen?
Loslassen kann man nicht, aber man verdrängt und versucht, nicht daran denken.
Okay.
Das geht.
Nach dem Krieg in Deutschland leben, unter all den Menschen, die jetzt plötzlich wieder Richterin sind, die Arzt sind, die wieder Bäckerlehrer sind, die vorher zum Teil in Auschwitz waren, die in der SS waren, die in der NSDAP auch Richter waren oder Ähnliches. Wie kommt man damit klar?
Das war so. Wenn ich rausgegangen bin aus den Wohnung, etwas einkaufen. Wenn ich jemanden gesehen habe mit hohen Stiefeln und mit einem Hund, ohne Peitsche natürlich, bin ich sofort in eine andere Straßenseite gegangen. Sofort war ein Schock bei mir.
Also diese Sachen aus Auschwitz, die triggern noch, die lösen noch etwas in Ihnen aus.
Ja, das haben wir aufgelöst, genau.
Ja.
Das war oft.
Ich weiß nicht, ob ich es Schämen nennen kann, aber meine Großeltern, die waren als Deutsche, mein Opa zum Beispiel im Krieg, meine Oma als Erzieherin. Aus ihren Erzählungen würde ich sagen, keine überzeugten Nazis, überhaupt nicht. Ich glaube auch nicht in der Partei. Und trotzdem ist das ja eine Frage, die ganz viele Deutsche, nicht nur mich, sondern auch schon meine Elterngeneration umtrieb. Welche Verantwortung haben wir und müssen wir uns auch noch schlecht fühlen und schämen? Müssen wir sie noch um Verzeihung bitten?
Schämen braucht nicht diese Generation. Ich sage die Jugend auch immer, ihr könnt doch nicht dafür, was damals passiert war. Ihr könnt dafür, was eventuell kommen könnte, wenn ihr nicht wachsam seid. Dass es soll nie wieder passieren.
Könnte das, was 1933 in Deutschland angefangen hat, 2033 nochmal passieren?
Es kann wieder passieren, anders nicht genauso. Kann natürlich passieren, wenn man nicht aufpasst.
Haben Sie das Gefühl, dass wir genug aufpassen zurzeit?
Man müsste vielleicht noch ein bisschen mehr aufpassen.
Darf ich Ihnen Zitate der AfD aus dem Umfeld der AfD zum Holocaust vorlesen?
Ja, machen Sie.
Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte. Alexander Gauland. Immerhin haben wir jetzt wieder so viele Ausländer im Land, dass sich ein Holocaust mal wieder lohnen würde. Marcel Grauf, ein ehemaliger oder auch aktueller Mitarbeiter zweier AfD-Landtagsabgeordneter aus Baden-Württemberg. Selber Mann, ich würde niemanden verurteilen, der ein bewohntes Asylantenheim anzündet.
Das habe ich noch nie gehört. Ich habe nur dieser Vogel, die andere sagen, aber ich bin erschrocken, was Sie jetzt lesen.
Björn Höcke, das große Problem ist, dass man Hitler als absolut böse darstellt. Wenn wir kommen, dann wird aufgeräumt, dann wird ausgemistet. Markus Frohnmeier, Bundestagsabgeordneter der AfD, über die Asylpolitik der Bundesregierung und Abschiebung der Antifa nach Buchenwald. Arbeit statt Linksterror. Mirko Welsch, ehemaliger Sprecher der Homosexuellen der AfD. Wenn Sie sowas hören.
Puh, mir wird schlecht. Da kriege ich Wut.
Ja.
Was ich nie kriege, aber da kriege ich Wut.
Ja.
Furchtbar. Oh Gott, nein. Es ist furchtbar. Mir fehlen die Worte. Wirklich. Kann ich gar nicht mehr dazu sagen.
Haben Sie Angst vor der AfD?
Ja, ja. Meine Seele tut weh, wenn ich das höre.
Wenn man Sie einladen würde und frei sprechen lassen würde, was Sie sagen wollen, auf einer AfD-Veranstaltung, würden Sie sich das trauen?
Nein.
Nein.
Möchte ich nicht.
Kann, glaube ich, jeder nachvollziehen.
Möchte ich nicht. Ich wollte nur sagen, wegen dem Wort hassen, man macht sich selbst kaputt, wenn man hasst, wird man davon selbst krank. Und diese Menschen sind voll mit Hass. Ich weiß nicht. Nein, das möchte ich nicht.
Wovor haben Sie am meisten Angst, wenn Sie an die Zukunft denken?
Ich habe Angst wegen meinen Enkelkindern, Urenkelkindern, dass die sowas erleben sollten, was wäre furchtbar, nicht mal den Gedanke. Also ich möchte, dass das in besserer Welt sie leben können und nie erfahren so einen Schmerz, was ich so erfahren habe.
Gab es in Auschwitz irgendeinen schönen Moment?
Die Befreiung.
Das Ende. Gucken Sie optimistisch in die Zukunft?
Ich versuche es.
Ja.
Ich versuche es. Manchmal schwer, wenn sowas wie in Halle und so passieren Sachen. Und dann wieder kommt die Hoffnung, wenn ich in einer Klasse bin und die sagen mir, sie sollen lange leben und gesund bleiben und das ist schön, sie zu hören. Und wir werden Zeugen, die Zeit zeugen. Wenn wir ja. nicht mehr leben, sie wollen dann weiter Zeuge sein und erzählen, damit es sowas nie mehr passiert.
Haben Sie Angst vor dem Tod?
Eigentlich nicht. Dann treffe ich vielleicht meine Mama, meinen Bruder, meinen Vater und meine Familie.
Ich möchte alles unterstreichen und unterschreiben, was Sie in diesen Schulklassen hören. Vielen Dank. Ehrlich gesagt, für die Zukunft geben Sie mir ziemlich viel Hoffnung mit auf den Weg. Dankeschön.
Bitteschön.
Frau Schipesi, alles Gute und Ihnen noch weiter so viel Kraft, wie es irgendwie geht, um in die Schulen zu gehen.
Danke.
Als unser Gespräch vorbei ist, sagt mir Evas Tochter, die währenddessen still im Raum saß, es war ganz anders. Und Eva fügte dann hinzu, es war gut. Man hört es, glaube ich, immer wieder an ihrer Stimme und vor allem in dem Moment, als Eva die Tränen kommen, dass ein solches Gespräch eine psychische Maximalherausforderung ist. Und ich hatte auch immer wieder den Eindruck, dass Eva bis heute verarbeitet. Dass sie das öffentlich macht, mit dieser Muße, dieser Ruhe und der ausgestrahlten Zuversicht, dafür müssen wir ihr so unendlich dankbar sein. Die letzten Child-Survivors werden nicht mehr lange leben, das ist klar. Und deswegen ist es unsere Aufgabe, zu Zeugen der Zeit Zeugen zu werden. Ich muss mich nicht schämen, sagt Eva. Aber ich muss dafür aufstehen, dass keine Kinder im Hass aufwachsen. Wenn ihr keine neue Folge verpassen wollt, wenn ihr sofort informiert werden möchtet, wenn die neue Staffel rauskommt, dann könnt ihr hier auf Abonnieren klicken und auch bei mir im Instagram-Account. Ich würde dann sofort Bescheid geben und vor allem gebt ihr mir dadurch natürlich auch ein Zeichen, dass ihr euch freut, dass es weitergeht. Das war die letzte Folge der dritten Staffel. Ich danke euch allen unglaublich fürs Zuhören und für die vielen Zuschriften, die mich zwischendurch schon erreicht haben und bitte euch trotzdem vielleicht nochmal kurz die Zeit, euch zu nehmen, mir ein Feedback zu schicken. Schreibt mir am besten auf Instagram, da heiße ich im echten Leben Leon Winscheid. Was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen? Schlagt mir vor allem gerne auch weitere Themen vor oder Menschen, die hier mal auftauchen sollten. Vielleicht wollt ihr mir auch selbst eure Geschichte erzählen. Ich freue mich jedenfalls auf eure Nachrichten. Die gute Nachricht von meiner Seite aus, direkt an euch, es geht weiter. Die vierte Staffel wird mit Naomi Seib beginnen. Ich habe Naomi genau die Stelle aus der heutigen Folge vorgespielt, als Eva, die Jüdin, die Auschwitz überlebt hat, die junge Rechte von heute, die AfD nahe, die Libertäre, bittet sich einmal vorzustellen, wie es wäre, wenn man ihre Familie vergast hätte. Naomis Reaktion darauf war krass und ihr hört sie bald hier. Bis dahin, von Herzen alles Gute.
In extremen Köpfen. Ein Podimo Original. Produziert von Auf die Ohren.